Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Angriffsstimmung. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik unterstützt die Hackback-Pläne von Innenminister Seehofer. Misstrauensvotum. Die BSE-Sicherheitskonferenz diskutiert Prüfmechanismen für 5G. Zwangslage. Wie Huawei ohne das Betriebssystem Android auskommen wird. Inspektionsverbot. Informatikerverbände in der EU fordern das Ende der Deep Packet Inspection. Und das digitale Logbuch. Resozialisation.
Wir brauchen eine aktive Cyberabwehr, schlicht und ergreifend, weil die Bedrohungslage weiter zunimmt. Dafür gibt es ja verschiedene Überlegungen, wie kann man sich dementsprechend auch aktiv im Cyberraum wehren. Diese Diskussionen finden natürlich statt, finden auch gerade auf der politischen Ebene statt. Wir unterstützen mit unserem technischen Sachverstand diese Diskussion.
So positionierte Arne Schönbohm, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, sein Haus in der Frage des sogenannten Hackback auf der BSI-Sicherheitskonferenz, die von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche in der Bad Godesberger Stadthalle stattfand. Wie konkret sind denn die Pläne über die sogenannte aktive Cyberabwehr auf der Konferenz diskutiert worden, Peter Welchering?
Na, zumindest im offiziellen Konferenzteil. Da gab es dann eben Hinweise oder auch Forderungen für solch eine aktive Cyberabwehr im Eröffnungsteil. Und die sind vom parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, von Günter Krings, erhoben worden. Und ich habe dann den BSI-Präsidenten Arne Schönbohm nach der Pressekonferenz nochmal zu seiner Einstellung dazu befragt. Und die Antwort haben wir ja gerade gehört. Im weiteren offiziellen Kongressprogramm, da gab es dann allerdings keine direkte Veranstaltung zum Thema Präventionsschläge oder Gegenschläge nach einem digitalen Angriff, aber das Thema hat durch die prominente Forderung zu Beginn die Konferenz dann doch schon ziemlich bestimmt, sozusagen in den Randgesprächen. Also es war Thema Nummer eins beim Networking in den Mittagspausen und am Rande relativ vieler Vorträge, bei denen es dann wiederum um Themen ging, die mit solch einer aktiven Cyberabwehr dann indirekt zu tun haben.
Also das Thema Hackback ist ein Thema, das in die Konferenz durch oder eingesickert ist und wir haben einmal die anderen dominierenden Konferenzthemen zusammengestellt.
Das französisch-deutsche Lagebild der IT-Sicherheit, das BSI-Präsident Arne Schönbohm und Guillaume Poupard, Chef der Nationalen Cybersicherheitsagentur Frankreichs, vorstellten, entsprach so ziemlich dem weltweit gültigen Lagebild. Die Gefährdungslage ist auf hohem Niveau angespannt, so äußerten sich unisono fast alle Experten. Und die meisten setzten hinzu, dass Europa bisher einfach jede Menge Glück gehabt habe, ohne größere Schäden durch digitale Angriffe davongekommen zu sein. Doch sie warnen gleichzeitig, sich nur auf sein Glück zu verlassen, das sei etwas fahrlässig. Vor allen Dingen digitalen Angriffen, die von KI-Systemen geplant und ausgeführt werden, seien viele kritische Infrastrukturen in Europa ziemlich hilflos ausgeliefert. Guillaume Poupard fasst das so zusammen.
Künstliche Intelligenz ist für uns sehr wichtig, um unsere eigenen Methoden zur Bekämpfung von Cyberangriffen zu entwickeln. Wir wissen, dass Menschen, die für das Erkennen von Angriffen und für die Datenanalyse verantwortlich sind, durch künstliche Intelligenz in der Lage sind, die Angriffe zu erkennen und zu verstehen. Sie müssen immer mehr maschinelles Lernen anwenden, um diese sehr kniffligen Dinge in einer riesigen Datenmenge zu finden. So ist künstliche Intelligenz für uns natürlich eine direkte Anwendung und wir brauchen sie, um besser zu werden.
Auf der zweiten Ebene müssen diese Erkenntnisse dann nicht nur für die Abwehr KI-gestützter Angriffe genutzt werden, sondern auch, um generell Angriffsmuster präventiv erkennen zu können. Neu hinzugekommen ist auch der Angriff auf KI-Systeme, die beispielsweise zur Prognose menschlichen Verhaltens oder zur automatisierten Entscheidungsfindung eingesetzt werden. Solche Angriffe arbeiten zumeist mit der Verfälschung von Trainingsdaten. Dem deutsch-französischen Lagebild zufolge ist der Handlungsbedarf hier mindestens ebenso groß wie bei der Absicherung der Mobilfunkinfrastruktur. Wie die Mobilfunkinfrastruktur im Rahmen des 5G-Ausbaus abgesichert werden kann, wurde sehr kontrovers diskutiert. Seine Befürchtungen bringt Hans de Vries, der Direktor des Nationalen Cybersicherheitscenters der Niederlande, knapp auf den Punkt.
Ich verstehe, dass 5G unsere Umwelt verändern wird. Ich hoffe, es kontrolliert mein Leben nicht in einer Weise, die ich mir nicht wünsche. Davor fürchte ich mich. Und ich wünsche mir, dass das nicht der Fall sein wird.
Und so wurde auch leidenschaftlich über die Frage diskutiert, ob der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei denn jetzt am Ausbau der 5G-Infrastruktur in Europa beteiligt werden soll oder nicht. Für Barbara Hoffmann, Vizepräsidentin von Samsung Electronics und dort sehr engagiert in Sicherheitsfragen, ist das keine so prinzipielle Frage. Die Huawei-Komponenten für das 5G-Netz müssen einfach ausreichend kontrolliert werden.
Wir erlauben Regierungen und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, in unsere Fabriken zu kommen und zu prüfen und zu validieren. Wir selbst validieren die gesamte Lieferkette. Wenn es sich also um ein Teil, eine Technologie oder eine Komponente handelt, was wir nicht selbst herstellen. Wir validieren dann, um die Integrität dieser Komponente oder des Teils, in dem sich diese Software befindet, sicherzustellen.
Zu dieser Transparenz müsse auch Huawei bereit sein, so lautete eine der Forderungen. Sicherheit sei darüber hinaus eine Frage der Standards beim gemeinsamen Umgang mit Schwachstellen und entsprechenden Patches. Nicht wenige Teilnehmer an der BSI-Sicherheitskonferenz forderten solch einen umfassenden Austausch von Sicherheitsinformationen deshalb auch für die jeweiligen nationalen Cybersicherheitsbehörden. Doch die haben da oftmals von ihren Regierungen ziemlich eng begrenzte Kooperationsvereinbarungen. Eine Situation, die zumindest in Europa schnell überwunden werden sollte. Da war das Meinungsbild der in Bad Godesberg versammelten 700 Sicherheitsexperten ziemlich einhellig.
Nun waren ja auch viele Vertreter nationaler Cybersicherheitszentren auf der BSI-Konferenz in Bad Godesberg vertreten. Wie stark ist denn deren Kooperationsbereitschaft ausgeprägt, Peter?
Auch die ist ziemlich stark, aber die jeweiligen Chefs der nationalen Cybersicherheitsbehörden, das sind eben Beamte bzw. Regierungsangestellte. Und als Regierungsangestellte sind die natürlich an die klaren Weisungen ihrer jeweiligen Regierung gebunden. Da findet dann auf dem kleinen Dienstweg in ganz vielen Fällen eine hervorragende Zusammenarbeit statt. Also so ein Beispiel, auf so einem kleinen Dienstweg sind in der jüngeren Vergangenheit Verschlüsselungstrojaner so schnell gestoppt worden, dass sie eben kein großes Unheil mehr anrichten konnten. Diese teilweise eher informelle Zusammenarbeit, die hat dafür gesorgt, dass sehr früh etwa breit angelegte Angriffe erkannt und dann auch zurückgeschlagen worden sind. Auf der Fachebene also, da arbeiten die IT-Sicherheitszentren zusammen in Europa, aber das geht eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. An dem Punkt gibt es dann eben die jeweilige Regierungsanweisung oder den jeweiligen Minister und der Minister, der sagt, was geht und was nicht mehr geht. So würden zum Beispiel etliche Cybersicherheitsexperten aus verschiedenen skandinavischen Ländern gern viel enger mit ihren russischen Kollegen zusammenarbeiten. Die werden aber von ihren Regierungen da ausgebremst. Und diese Sachbearbeiter, die haben mir wiederum versichert, dass da auf der Fachebene eben unterschiedliche politische Ziele eigentlich gar keine Rolle spielen. Es geht um zwei fachliche Ziele: Schwachstellen erkennen und Angriffe abwehren.
Und wie hat sich da die Diskussion über den Hackback ausgewirkt?
Ja, zum einen hat sie zu Nachfragen geführt. Wie soll denn solch eine aktive Cyberabwehr eigentlich genau aussehen? Soll die reine Gegenschläge beinhalten? Soll es darüber hinausgehen? Sind sogar Präventivschläge vorgesehen? Ab welchem Indiziengrad etwa bei der Zuordnung eines digitalen Angriffs soll überhaupt zurückgeschlagen werden dürfen? Also wann weiß ich, wer wirklich diesen Anschlag dann verübt hat. Und hier hat die politische Ebene sowohl in Deutschland, aber das wird ja auch in Europa diskutiert, als eben dann auch in Brüssel, bisher noch keine Antworten, sondern die politische Ebene, die bleibt da ganz allgemein in ihren Einschätzungen und auch vage bei der Forderung, dass die Cyberabwehr eben eine Angriffsfähigkeit auf fremde Netze brauche. Aber wer dann diese Angriffsfähigkeit genau haben soll, das bleibt eben bisher unklar.
Hat denn Staatssekretär Krings zumindest diese Frage mitgenommen?
Der hat sich der Diskussion nach der offiziellen Eröffnung unter Hinweis auf Terminprobleme leider entzogen. Und das scheint die Ministeriumsleitung wohl auch im Hinblick auf den Umbau des BSI zu tun. Dieser Umbau, der steht ja auch an, weil das BSI zur Angriffsfähigkeit im Rahmen dieser aktiven Cyberabwehr beitragen soll. Und damit einher geht dann natürlich auch die Frage nach neuen Standorten. die beispielsweise aus politischen Gründen in strukturschwachen Gebieten aufgebaut werden sollen. Und das sehen dann viele BSI-Mitarbeiter sehr skeptisch. Und die bekamen sogar Unterstützung von Ulrich Kelber, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Ulrich Kelber hob nämlich nochmal die Clusterfunktion der verschiedenen IT-Sicherheits- und Datenschutzbehörden und ihre Vernetzung mit Unternehmen aus dem IT-Sicherheitsbereich in der Region Bonn hervor. Und insofern kommen da jetzt doch noch einige regionale, fast schon kommunale Interessen viel stärker zum Tragen als gedacht.
Gut, dazu muss man wissen, dass Kelber aus Bonn kommt und natürlich auch lokale Interessen dann vertritt. Vor 2 Jahren haben wir ja von der BSI-Sicherheitskonferenz berichtet, dass der Chef des Hauses, Arne Schönbohm, sich gerade ein wenig freischwimme, auf größere Unabhängigkeit vom Innenministerium auch dränge. Wie verträgt sich das jetzt mit seiner klaren Positionierung für eine aktive Cyberabwehr?
Ganz einfach, die Zeiten des Freischwimmens sind vorbei.
Vom BSI-Kongress diese Woche in Bad Godesberg berichtete Peter Welchering. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Diese Diskussion schwelt schon das ganze Jahr über. Kann man den IT-Produkten chinesischer Hersteller vertrauen? Und sollte man diese Firmen beim Aufbau der so wichtigen Mobilfunkinfrastruktur der 5. Generation überhaupt beteiligen? Besonders der amerikanische Präsident befeuert diese Diskussion immer wieder und führt sie gewissermaßen als Nebenschauplatz seines Handelskrieges mit der Volksrepublik. So brachte er ein Dekret auf den Weg, das den Technologietransfer an bestimmte chinesische Unternehmen untersagt. Und infolgedessen schloss der amerikanische Internetkonzern Google das chinesische Mobilfunkunternehmen Huawei diese Woche von der weiteren Nutzung des weltweit wichtigsten Betriebssystems für mobile Geräte, nämlich Android, aus. Doch dieser Schritt könnte zum Bumerang werden. Steffen Wurzel berichtet aus China.
Der chinesische Softwarekonzern Huawei baut exzellente Smartphones, Tablets und Netzwerkkomponenten. Darüber sind sich Technikexperten weltweit einig. Doch mit dem durch die US-Regierung erzwungenen Ende der Zusammenarbeit mit amerikanischen Firmen ist klar, es wird sich einiges ändern für das Unternehmen. Huawei werde nun mit Plan B loslegen, vermutet Chen Jiang, Technik- und Start-up-Berater aus dem südchinesischen Guangzhou. Was Jiang damit meint, für Huawei komme die härtere Gangart der US-Regierung vermutlich nicht überraschend. Deswegen habe sich der Konzern intern bereits vorbereitet darauf, künftig eigenständiger zu arbeiten als bisher. Zum Beispiel im Bereich der Computerchips. Mit HiSi alias HiSilicon besitzt Huawei eine Tochterfirma, die selbst Computerchips entwickelt und herstellt. Mittelfristig soll HiSilicon US-Lieferanten wie Intel komplett ersetzen. Ob das allerdings qualitätsmäßig so schnell hinhaut, ist offen. Auch beim Betriebssystem für Mobilgeräte muss Huawei umdenken, denn das bisher eingesetzte Android-System des US-Konzerns Google fällt für künftige Huawei-Geräte aus. Die Stärke der Huawei-Geräte liegt im Bereich Hardware, nicht in der Software, betont John Artman, Chefredakteur des chinesischen Technik-Online-Magazins TechNote. In den Geräten stecken zum Beispiel hervorragende Kameras und Chips und das gefällt den Kunden. Aber ein Smartphone ist letztlich nur so gut wie seine Apps. Und dass Huawei nun nicht mehr vollen Zugriff hat aufs etablierte Android-Betriebssystem von Google, das sei ein herber Rückschlag für die Firma. Der heimische Markt allerdings sei kaum betroffen, betont Technikberater Chen Jiang, denn Chinas Staatsführung blockiere ja ohnehin alle Google-Anwendungen. Deswegen laufen Smartphones in China ja sowieso mit einer eigenen, speziell auf den chinesischen Markt zugeschnittenen Android-Version. Auch andere Hersteller wie Xiaomi und Vivo betreiben eigene App-Stores. In China dürfte es Huawei also gelingen, auch mit einer abgespeckten Android-Version erfolgreich zu sein. Anders aber auf dem so wichtigen europäischen Markt. Hier müssten die Nutzer neuer Huawei-Geräte dann auf gewohnte Apps verzichten und die aus dem chinesischen Huawei-eigenen App-Store nutzen. Ob Kunden in Europa das in Kauf nehmen wollen, TechNote-China-Chef John Artman ist skeptisch. Für den Tech-Berater Chen Jiang liegt im amerikanisch-chinesischen Streit aber auch eine Chance für Chinas IT-Industrie.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass aus dieser jüngsten Auseinandersetzung eine ganz neue chinesische Softwareumgebung entstehen kann. Es ist nicht hundertprozentig genau vorherzusagen, aber ich vermute mal, dass China in einigen Jahren ein eigenes Betriebssystem auf die Beine stellt. John Artman vom chinesischen Technik-Online-Magazin TechNote weist noch auf etwas anderes hin: die Rolle der chinesischen Staats- und Parteiführung. Die werde es der heimischen Industrie so einfach machen wie nur möglich. Politisch gesehen versucht Chinas Regierung, möglichst unabhängig zu sein vom Rest der Welt. Das gilt auch für Technologie. Und wenn diese Unabhängigkeit bedroht ist, dann wird Chinas Führung politische Rahmenbedingungen schaffen, um die technologische Führung zu erlangen oder zurückzuerlangen. Das gilt auch im Fall Huawei.
Steffen Wurzel über den chinesischen Konzern Huawei und das mobile Betriebssystem Android. Morgen ist Europawahl und im Vorfeld dieser so wichtigen Entscheidung für die europäische Gemeinschaft haben sich etliche Verbände und Organisationen mit ihren Forderungen an die Politik gewandt, um im Zuge des Wahlkampfes politische Positionen zu klären. So auch die Organisation European Digital Rights und die Europäischen Verbände der Informatiker. Sie haben sich an die EU-Kommission, den Europäischen Datenschutzausschuss und an das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation in Sachen Deep Packet Inspection gewandt. Vom Vorstand der Europäischen Informatikergesellschaften, Professor Kai Rannenberg, wollte ich wissen, was sie konkret von der EU verlangen.
Dass sie die Regeln umsetzt, die sie eigentlich sogar schon gemacht hat, nämlich dass sie klar macht, dass die Packet Inspection nicht für Traffic Management eingesetzt werden sollte, weil es eben ganz erhebliche Datenschutzprobleme mit sich bringt, das die Packet Inspection. Die Packet Inspection heißt im Prinzip die tiefe Analyse von Paketen, wenn man es direkt übersetzt. Das heißt, wer die Pakete so inspiziert, kriegt sehr genau raus, wohin jemand gerade mit seinem Browser geht, mit wem jemand gerade kommuniziert. Alles das ist natürlich eigentlich schützenswerte Kommunikation.
Und warum sahen Sie sich gerade jetzt zum Handeln aufgerufen?
Einerseits gibt es die Reformdiskussion für die europäische Telekommunikationsregulierung. Und zum anderen ist es so, dass sich mehr und mehr tatsächlich solche Diensteangebote ausbreiten, die die Packet Inspection eigentlich benötigen. Diensteangebote, die versuchen, in bestimmten Verkehr im Internet zu priorisieren gegenüber anderem Verkehr. Da gibt es Diensteangebote wie Zero Rating, mit denen man dann sagen kann, okay, ich kaufe Musik irgend bei einem Anbieter und dann muss ich aber, wenn ich die Musik schon bezahle, auch noch bezahlen dafür, dass die Musik übertragen wird. Das klingt auf den ersten Blick attraktiv, ist für den, der den Andienst hat, vielleicht auch ganz nett. Heißt natürlich, dass für die anderen Mehrkosten entstehen und beziehungsweise deren Pakete dann mit weniger Priorität behandelt werden. Heißt aber auch, dass natürlich jedes Paket angeguckt werden muss. Ist es ein Paket, das zu diesem speziellen Musikdienst gehört oder ist es ein anderes?
Der Hintergrund Ihrer Forderung ist ja auch, dass die Netzneutralität nicht in Gefahr kommt. Warum sehen Sie da im Moment Probleme? Die Netzneutralität gilt doch eigentlich in Europa als gegeben.
In gewisser Hinsicht ist die Netzneutralität gegeben, aber sie wird eben genau gefährdet durch die Dienste, die gegenwärtig mehr und mehr angeboten werden, die eben genau die Netzneutralität untergraben.
Als zweiten Aspekt haben Sie ja eben auch genannt, dass Sie negative Folgen für den Datenschutz befürchten. Was sehen Sie da konkret in Gefahr?
Nun, wenn jemand die Pakete inspiziert, dann sieht er, was in den Paketen drin ist. Normalerweise ist ja die Idee, dass man sagt, die Provider gucken eigentlich nicht in die Pakete hinein, in das, was sie transportieren, außer sie haben ausdrücklich eine gesetzliche Aufforderung dazu oder ist es irgendwie ein Notfall passiert. Mit diesem Ansatz wird das Hineinschauen in Pakete zur ganz normalen Geschäftstätigkeit für die Erzielung von Geschäftszielen, eben um diese Priorisierung durchzusetzen. Und damit würden all die Datenschutzrisiken, die man sonst nur in Kauf nimmt, in außerordentlichen Fällen, also wenn es darum geht, Verbrechen zu bekämpfen mit einer richterlichen Genehmigung oder wenn sonst irgendwelche Notfälle anstehen, diese Datenschutzrisiken würden dann Alltag.
Sie haben als Beispiele, wie Deep Packet Inspection angewandt werden kann, Beispiele genannt, die für bestimmte Geschäftsmodelle tauglich sind. Auf der anderen Seite könnte Deep Packet Inspection aber auch zum Beispiel dafür genutzt werden, um beispielsweise Cyberepidemien, also anrollende Würmer, Viren oder was auch immer im Netz früh zu erkennen. Sollte das nicht möglich sein?
Das muss man abwägen gegenüber dem erheblichen Risiko für die Datenschutzansprüche der Nutzer. Dafür haben wir ja auch ein Datenschutzregime eigentlich in Europa. Cyberepidemien sind ein Ausnahmefall. Man kann darüber nachdenken, und das wird aber auch heftig diskutiert, für bestimmte Sonder- und Ausnahmefällen die Packet Inspection zuzulassen. Aber man sollte sich wirklich sehr genau überlegen, für welche Fälle das ist. Ich habe an der Stelle noch keine überzeugenden Proposals gesehen. In jedem Fall ist es aber so, dass das, wie gesagt, Ausnahmefälle wären. Und das, was wir jetzt gerade beklagen, würde der Regelfall sein.
Was muss denn jetzt aus Sicht der Informatik-Professionals in Europa passieren? Was konkret soll jetzt geschehen?
Was wir gegenwärtig haben, ist eine Regelungslücke. Wir haben einerseits die Datenschutzbeauftragten in den europäischen Ländern, die für den Datenschutz zuständig sind und sich da eigentlich kümmern müssten. Wir haben andererseits die Regulierungsbehörden für Telekommunikation, in Deutschland zum Beispiel die Bundesnetzagentur. Beide sind so ein bisschen Aufsichtsbehörden für dieses Thema. Die einen, weil sie Telekommunikationsaufsicht machen, die anderen, weil sie Datenschutz machen. Und es gibt nicht wirklich, zumindest nicht erkennbar, eigene Abstimmung zwischen den beiden Behörden, was dieses Thema angeht. Und entsprechend gibt es mehr und mehr von diesen Diensten, die Zero Dating machen. Die hat EDRI, die diese Initiative initiiert haben, auch mal gezählt. Und das sind inzwischen über 100. Und es passiert regulierungsmäßig noch nichts dagegen. Zumindest ist nichts davon erkennbar. Was eigentlich passieren müsste, ist, es müssten diese zwei Stellen sich koordinieren. Man hat ja das grundsätzliche Problem, wenn zwei staatliche Stellen für etwas irgendwie zuständig sein könnten, dann ist es meistens nicht so einfach, dass beide sich darum kümmern, beziehungsweise keine will der anderen auf die Füße treten. Und so eine Situation kann natürlich dazu führen, dass dann einfach gar nichts passiert. Und das ist das Problem, was wir haben.
Das war Professor Kai Rannenberg vom Council of European Professional Informatics Societies über die Forderung nach einem Verbot der Deep Packet Inspection.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 31849.
Dicker, du hast abgehoben.
Hä? Knacki, sonst könnten wir ja nicht sprechen.
Doch, sprechen könnten wir. Nur nicht miteinander. Das Quantum Neugier war entscheidend.
Hä? Wie meinst du denn das?
Bevor du abgehoben hast, konntest du ja nicht wissen, ob ich noch lebe. Wie bei Schrödingers Katze, Dicker. Erst wenn du in die Kiste guckst, weißt du, dass sie nicht tot ist.
Knacki. Und du kannst nicht wissen, ob ich abhebe oder Knöpfchen drücke.
Und? Drückst du?
Auf Schrödingers Taste? Nee.
Dann hebst du.
Auch nicht. Ich wische. Da staunst du, wa? Die dritte Dimension im Neuland.
Hatten noch jemand Angst vorm Neuland?
Jo, zum Beispiel unser Heimatminister.
Woher willst du denn das wissen?
Der will Hackback. Analoge Bomben auf Cyberlehrlinge werfen, wenn er glaubt, dass die aus dem Neuland hacken.
Dann soll er doch die Löcher dicht machen, der Heimatminister. Dann geht das nicht mehr.
Du bist naiv. Ohne Löcher kann er doch selber nicht mehr schnüffeln.
Wie hat denn das in der analogen Welt geklappt? Ohne Löcher und Staatstrojaner. Als das Grundgesetz noch neu war und Wohnungen sicher waren vor heimlicher Durchsuchung, war das nicht eine super gefährliche Zeit mit Hunger, Angst und Armut?
Im Gegenteil, da begann das Wirtschaftswunder.
Wirklich? Wie denn? Gab's da keine Kriminellen? Telefon gab's doch auch schon. War Opa nicht Telefonkrimineller?
Nicht nur Opa, unsere ganze Familie. Als Opa und seine Freunde lesen konnten, kam ein Warnbrief von der Bundespost, weil Opa wegen seiner Schularbeiten immer bei der Auskunft anrief.
Und unsere Eltern?
Haben erst die Wählscheibe abgeschlossen mit einem richtigen Schloss und später haben sie das Telefon abgeschraubt. So 5G-Minuten vorm Haus hat er dann auf der Gabel einer Telefonzelle die Nummer gemorst, bis Post und Polizei kamen. Telefonzellen hacken war verboten und Telefon abschrauben erst recht. Gab hohe Strafen.
Und wenn sie keinen von denen erwischt hätten?
Hätten sie weitergemacht und wir das Internet vielleicht 20 Jahre früher gehabt, ohne Neulandangst vor Technik und Wissenschaft.
Können wir was tun?
Rezo.
Hä?
Knacki, ich glaube, wir brauchen dringend eine Resozialisierung.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Der Richterbund ist vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz enttäuscht. Die erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Die Erwartung, durch das Netz-DG könnten Volksverhetzung und Beleidigung besser verfolgt werden, hätte sich nicht erfüllt. Das sagte der Geschäftsführer des Deutschen Richterbunds, Sven Rebehn, dem Spiegel. Er kritisierte, dass die qua Gesetz eingeführten Auskunftsstellen sozialer Medien im Inland die Namen und Mailadressen verdächtiger Nutzer meist nicht herausgeben. Stattdessen verweise Facebook etwa regelmäßig darauf, dass ein Rechtshilfeersuchen an die USA zu richten sei. Das sei jedoch oft aussichtslos, wird Rebehn zitiert. Das Netz-DG trat im Herbst 2017 in Kraft. Es soll der Justiz ermöglichen, besser gegen Hetze im Internet vorzugehen.
Die Verbraucherschutzminister wollen eine Kennzeichnungspflicht für computergestützte Entscheidungen.
Die Minister der Länder haben auf einer Konferenz an die Bundesregierung appelliert. Computergestützte Entscheidungen, etwa bei der Kreditvergabe oder einem Versicherungstarif, müssten transparent sein. Die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Anne Spiegel von den Grünen forderte konkret eine Kennzeichnung dieser Hilfsmittel bei allen Online-Anwendungen.
Amazon soll an einem Gerät arbeiten, das Emotionen erkennt.
Das berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg und beruft sich auf interne Dokumente und auf Personen, die mit der Entwicklung vertraut seien. Das Gerät soll demnach am Handgelenk getragen werden und mit Mikrofonen die Stimme seines Nutzers aufzeichnen. Über eine spezielle Software soll es dessen Gefühlszustand erkennen. Diese Informationen sollen das Gerät etwa in die Lage versetzen, dem Menschen Hinweise darauf zu geben, wie er oder sie effektiver mit anderen kommunizieren könnte. Amazon habe den Bericht nicht kommentieren wollen.
Das Innenministerium fordert staatlichen Zugriff auf verschlüsselte Chats.
Demnach sollen Messenger-Dienste wie WhatsApp den Sicherheitsbehörden Zugriff auf Ende-zu-Ende verschlüsselte Inhalte gewähren. Das fordert Innenminister Seehofer von der CSU laut dem Spiegel. Kommen die Betreiber dieser Pflicht nicht nach, können ihre Dienste von der Bundesnetzagentur in Deutschland gesperrt werden. Die Pflicht zur Weitergabe der Informationen wäre an eine richterliche Anordnung geknüpft. Die betroffenen Unternehmen kritisieren das Vorhaben. Ein Sprecher des Dienstes Freema sagte, die Vertraulichkeit der Kommunikation gehöre zur DNA des Unternehmens.
In Deutschland wurden letztes Jahr 42 Bußgelder wegen der Datenschutzgrundverordnung verhängt.
Das geht aus einer Analyse der Wirtschaftsprüfer EY hervor. Demnach wurden neben den 42 Bußgeldern hierzulande über 50 Verwarnungen ausgesprochen. Im Vergleich mit 15 anderen EU-Ländern waren die deutschen Behörden am aktivsten. Die Wirtschaftsprüfer rechnen damit, dass die Behörden in diesem Jahr strenger werden.
Die Gegner der EU-Urheberrechtsreform haben jetzt Polens Regierung auf ihrer Seite.
Die Regierung hat vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen die EU-Richtlinie zum Urheberrecht eingereicht. Das meldet die polnische Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf das Warschauer Außenministerium. Die Richtlinie sei unverhältnismäßig und fördere Zensur, twitterte die Kanzlei von Polens Ministerpräsident. Die EU-Staaten hatten der Reform im April mehrheitlich zugestimmt. Polen gehörte zu den 6 Gegnern. Kritiker sagen, dass Plattformen wie YouTube der Regel nur mit automatischen Upload-Filtern nachkommen könnten. Die Gefahr bestehe, dass mehr als nötig aussortiert werde.
Sternzeit, 25. Mai. Der Mond am Rand der Erdatmosphäre. Die Ausläufer der irdischen Atmosphäre reichen viel weiter in den umgebenden Weltraum hinaus als bislang angenommen. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine internationale Forschergruppe anhand von Daten, die von der europäisch-amerikanischen Sonnensonde SOHO stammen. Sie war Ende 1995 gestartet worden und beobachtet seither von einem Standort etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt aus die Sonne. Zudem geht es um den Einfluss von Strahlung und Partikeln auf die Erde. Eines der Instrumente an Bord der Sonde misst die Strahlung, die von ionisiertem Wasserstoff ausgeht. Sie entsteht, wenn Wasserstoffatome durch die Ultraviolettstrahlung der Sonne zunächst ihr einziges Elektron verlieren und die Elektronen sich später wieder mit Atomkernen verbinden. Sehr dünn verteiltes Wasserstoffgas umgibt die Erde als Geokorona jenseits der obersten Atmosphärenschichten. Entsprechende Beobachtungen gelangen bereits 1972, nachdem die Apollo 16-Astronauten ein Teleskop mit einem UV-Detektor auf dem Mond installiert hatten. Aus rund vierfacher Mondentfernung hat der Ultraviolettdetektor an Bord der SOHO-Sonde auch die Grenze dieser Geokorona erfasst. Sie reicht über der Tagseite der Erde mindestens bis in rund 600.000 Kilometer Abstand, also weit über die Mondbahn hinaus. Allerdings enthält sie schon in Mondentfernung nur noch ein Wasserstoffatom pro 5 Kubikzentimeter und ist damit von einem Vakuum kaum noch zu unterscheiden.
Ist Haustierhaltung Tierliebe oder Tierquälerei? Darüber wird gleich bei Streitkultur debattiert, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Manfred Kläuber sagt Danke für Ihr Interesse an Computer und Kommunikation.